Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt sind die 2 Minuten auch um, glaube ich. Jetzt können wir starten. Als erstes wieder die Teilnehmerliste. Ja, ich würde sagen, starten wir gleich durch. Wir haben heute als Gastredner Professor Dr. Gunnar Stevens, Professor für Human-Computer Interaction. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz selber vorstellen.
Ja, also ich hatte Wirtschaftsinformatik, vom Hause aus bin ich Informatiker, habe dann meine Promotion im Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität zum Thema Softwareaneignung geschrieben und wir haben auch seit langem untersucht, wie man Software flexibler machen kann, sodass Benutzer die selber anpassen kann und sind dort auch auf Eclipse als eine sehr hoch anpassbare Umgebung gestoßen. Da bin ich auch gleich nochmal drauf, gehe ich nochmal kurz drauf ein. Und haben das dann aus einer Nutzerperspektive uns eingehender untersucht, dann auch Methoden entwickelt, mit denen dann Nutzer ihre Konfiguration austauschen können. Und darüber habe ich dann, wie gesagt, meine Promotion auch geschrieben und seit 2 Jahren bin ich hier Juniorprofessor für das Themenfeld Human Computer Interaction, wo wir dann auch stärker Oberflächen gestalten und nicht ganz so theoretisch abstrakte Texte lesen, sondern sehr bodenständig arbeiten. Aber deswegen hat mich die Einleitung gefreut, dass ich dann sozusagen über den Gegenstand meiner Dissertation auch wieder mal referieren kann. So, und ich habe in den Zwischengesprächen auch mitbekommen, dass, und dir ging es glaube ich ähnlich, dass ich halt ein Beispiel gewählt habe, wo die meisten keinen so großen Bezug haben, weil ihr ja relativ wenig selbst programmiert seid und deswegen wahrscheinlich noch nicht in Kontakt gekommen ist seit. Das, was ich zeigen möchte und warum ich den Text ausgewählt habe, könnte man auch in anderen Sachen zeigen. Blöderweise kenne ich mich da nicht so intensiv aus und ich kenne auch keine guten Texte. Aber um das zu motivieren, wer von Ihnen besitzt ein Android-Phone? Keiner? Alles? Ah, okay. Schade, sonst hätte ich nämlich mal gefragt, aber Sie kennen Android. Und Sie wissen, dass das auch Open Source ist. Und dann ist ja die Frage, warum kommt so eine Firma wie Google dazu, das Open Source zu machen? Das ist so die eine Frage, die man auch parallel an Eclipse studieren kann. Die andere, die wahrscheinlich heute nicht so im Vordergrund steht, wer von Ihnen benutzt Firefox? Und benutzen Sie das in der Standardkonfiguration oder haben Sie da sich schon mal Plugins runtergeladen und irgendwelche Add-ons oder Skins ausgetauscht?
Ja, Plugins.
Okay. Ja. So, und komme ich dazu, Eclipse als Anwendung. In gewisser Weise ist so Software wie Firefox und die meisten heutigen Anwendungen sind so aufgebaut, dass sie so eine Applikation haben. Und man will einen sehr differenzierten Markt adressieren. Deswegen macht man nicht one size fits all, sondern man macht das anpassbar. Und die Plugins, die Sie entwickelt haben, kamen die auch von...
Entwickelt?
Nein, nein, installiert haben. Ja. Kamen die auch von Firefox? Oder?
Ja, also eigentlich nur die, die auch vorgeschlagen werden. Also hier den... den FTP zum Beispiel, das FTP-Plugin zum Beispiel.
Und das, also, okay, und Sie denken, das ist sozusagen auch von der Mozilla Foundation?
Gut, also ich weiß es nicht, weil ich habe mich damit dann nicht viel beschäftigt, aber es sah für mich so aus, weil es eigentlich, weil es keine großen, zum Beispiel es machte keine große Mühe, das da ranzukommen oder so. Und das kam mir nicht vor wie ein Bastelvorgang, sondern wie was, was mir angeboten wurde, auf jeden Fall. Und dann gehe ich erstmal davon aus, dass das, also das wäre für mich ein Zeichen dafür, dass das
von mir. Also eigentlich soll man sozusagen von der User Experience haben, dass es für den Benutzer ganz leicht ist, die Anwendung zu verändern, soll eigentlich aus einem Guss aussehen und gleichzeitig wollen sie es aber auch haben, dass unterschiedlichste Entwickler für ihre Software entwickeln können und unterschiedlichste Organisationen. Das heißt, sie wollen, und das ist ja auch ein Problem, wir organisieren sie das sozusagen, dass sie nicht nur als alleine als Hersteller eine Anwendung produzieren, sondern sie gewisserweise, und dazu benutzt man dann neuerdings auch den Begriff des Ökosystems, des Software-Ökosystems, dass sie gewisserweise eine Kohorte von Entwicklern, die gar nicht zu ihrer Organisation gehören, einbinden können und gleichzeitig für den Benutzer ein einheitliches Software-Gefühl vermitteln. Ich meine, und wer von Ihnen kennt noch die Zeit vor den iPhone?
Ja.
Okay, wie viel Software hatten Sie da installiert? Nachinstalliert? Oder haben Sie das so benutzt wie Abwehr?
Das Handy.
Das Handy.
Das konnte gar nichts anderes. Also, selbst das, was ich jetzt habe, ist nicht mal richtig internetfähig. Also.
Ja, aber trotzdem gab es auch zum Beispiel bei Nokia immer so die Möglichkeit, noch Anwendungen. Wer hat jetzt
bei dem iPhone? Vor dem iPhone schon Smartphones. Also ja. Palm zum Beispiel.
Ja. Und wer hat bei Ihnen jetzt schon eine App installiert? Beim iPhone? Und da ist es auch, was durch den sozusagen die Innovation, und das merkt man erst im Nachhinein, also vor dem iPhone gab es keine gute Infrastruktur, Software nachzuinstallieren. Also was mit dem Apple Market passiert ist, ist das, was sie hier vorher auch schon konnten. Sie konnten ins Internet gehen, Sachen runterladen, sie mussten dann ein Kabel verbinden, dann irgendwelche proprietären Routinen laufen lassen und dann hatten sie in so ein kleines Gadget installiert. Hat nur kein Benutzer gemacht, weil es viel zu aufwendig war. Und das heißt, sie müssen auch sozusagen eine Infrastruktur bereitstellen. Auch in dem Fall ist das halt nicht Open Source, aber gleiches Problem. Unterschiedlichste Entwicklerorganisationen die Möglichkeit geben, für ihr System Anwendungen zu schreiben, sodass dann ihr Grundprodukt Mehrwert bekommt. So, und Eclipse hat das gewisserweise ins Extrem getrieben. Das heißt, es ist nicht, man hat die Applikation selbst auch als Plugins geschrieben, sodass man nur noch einen ganz kleinen Kernel hat. Und Leute können jetzt sozusagen für die Standard Eclipse-Applikation Komponenten bereitstellen, können aber auch sagen, okay, in gewisser Weise sowas wie Firefox finde ich eigentlich ganz gut, ich habe einen Renderer, aber ich will eigentlich gar nicht damit Firefox machen, ich will wirklich was anderes damit machen, ich will nur den Renderer haben, dann klaue ich mir diese Komponente und den Rest schmeiße ich weg. Und das können Sie halt bei Eclipse machen. Was dann zur Folge hat, also das sieht dann so aus von der internen Architektur, Sie haben dann so verschiedene Basiskomponenten und da können Leute dafür entwickeln. Und dann sieht das halt entweder so aus, als wenn Sie das runterladen, standardmäßig als Entwicklungsumgebung. Was häufig gemacht wird von fast allen Herstellern, die eine Anwendung für also die irgendwo für ihr System auch eine Programmierumgebung bereitstellen wollen. Also wenn Sie zum Beispiel SAP installieren, wird das nie so funktionieren wie ab Werk, sondern es gibt einen großen Markt von Consultings, die ihnen SAP anpassen. Und die laden sich dann zum Beispiel den SAP-Editor runter und machen das als Plugin in Eclipse rein und können dann SAP anpassen. Das ist wiederum wichtig zu verstehen, weil dadurch investiert SAP in eine Technologie, die ihnen eigentlich gar nicht gehört. Also wenn jetzt plötzlich Eclipse sagen würde, ja, wir verändern unsere Schnittstellen oder ihr dürft aus rechtlichen Gründen, weil ihr in Konkurrenz tritt zu unserem Produkt, dann bieten wir euch sozusagen unser Marketplace oder unseren Zugang dazu. Deswegen hat sozusagen also sowohl SAP ein Interesse, dass es frei zugänglich ist, als auch, dass es weiterlebt. So, das Gleiche mit SAP kann man auch machen. Ich kenne leider kein Android-Phone, aber auch dort müssen ja Anwendungen entwickelt werden. Und wenn Sie eine Android-Anwendung entwickeln wollen, dann würden Sie auch mit Eclipse in Berührung kommen, weil die Entwicklungsumgebung für Android-Applikationen basiert auf Eclipse. So, vielleicht, das ist, wo wir mitgearbeitet haben. Kennen Sie das DESI? Das ist so eine, in Hamburg so eine große Röhre, die nichts anderes machen, als so Protonen immer so im Kreis rumlaufen zu lassen und irgendwann stoßen die zusammen. Wir haben halt so riesen Anlagen, die müssen dann auf 4 Kelvin gekühlt werden und dazu müssen sie halt auch Software haben, die das Ganze kontrolliert und dass man das Ganze fernwarten kann. Und dafür haben sie dann, also bevor das Projekt gestartet ist, hatten die ungefähr 7 verschiedene Anwendungen, teilweise auf Unix noch laufen, teilweise noch auf Windows. Und man hatte dann so 3 Rechner, um die Anlage dann zu kontrollieren und teilweise hat man dann mit Emulatoren gearbeitet. Und was sie gemacht haben, ist sozusagen sich zu überlegen, von dem Teil hier, die Folie ist ganz gut, dann benutzen wir irgendwie deren Komponentenmodell, so einen kleinen Editor brauchen wir auch. Die haben sich sozusagen die Sachen aus Eclipse rausgesucht, die sie für sinnvoll gehalten haben und das dann erweitert, um so ein Anlagensteuerungssystem zu bauen. Dann, was Sie wahrscheinlich auch nicht kennen werden, was aber auch möglich ist, IBM hat seit mehreren Jahrzehnten ein Flugfeldsystem, nennt sich Lotus Notes, und irgendwann haben die Clients auch nicht mehr mit einer proprietären Umgebung geschrieben, sondern haben das Gleiche gemacht, gesagt, eigentlich ist Eclipse und die Basiskomponenten ganz gut, nehmen wir und setzen was Neues drauf. Und dadurch sieht das hier auch gar nicht mehr als Entwicklungsumgebung aus, sondern wirklich als Software-System. Wo Eclipse auch noch verwendet wird, ist, dann benutzt man wirklich nur Basiskomponenten ohne die GUI, ist im Embedded-System-Bereich. Das heißt, wenn Sie irgendwie rumgesurft sind, kann es sein, dass Sie mit Eclipse schon mal interagiert haben, weil im Hintergrund ein Server läuft, wo eine Anwendung auf einer Eclipse-Basis umgesetzt wurde. Oder eine der Referenzarchitekturen, es gibt so Betriebssysteme quasi für Embedded Systems, das nennt sich dann OSCII. Und Eclipse basiert auch auf OSCII und das ist sozusagen eine Referenzimplementierung geworden. Das heißt, wenn Sie so einem modernen Auto fahren, kann es auch sein, dass Sie schon mal Eclipse benutzt haben, ohne dass Sie es gemerkt haben. So, vor dem Hintergrund ist das, was Sie jetzt in vielen erfolgreichen Softwareprojekten sehen. so eine Art Verrechtlichung oder Verstetigung in der Form von einer Stiftung. Es gibt eine Apache Foundation, es gibt eine Mozilla Foundation, es gibt, wie gesagt, auch eine Eclipse Foundation. Und ich muss mal kurz das. Mach mal kurz weg. Und da sind ziemlich viele namhafte Hersteller wie SAP dabei, Oracle, IBM, BMW, Airbus etc. Und ich hoffe, dass Sie jetzt einen gewissen Einblick bekommen haben, warum jemand wie BMW oder jemand wie SAP, das müsste ich doch mal... der Eclipse Foundation ist, weil man könnte ja sagen, warum machen die das, was und vor allen Dingen ist, wenn sie der strategische Partner werden wollen, dann unterschreiben sie, dass sie 8 Vollzeitentwickler abstellen, die nichts anderes machen, als für Eclipse zu entwickeln. Und dass sie 0,1% ihres Gewinns auch an die Foundation, also an die Stiftung abgeben. Was haben Sie davon? Eigentlich so gut wie gar nichts. Sie dürfen dann in bestimmte Boards rein, in denen Sie dann die Roadmap auch bestimmen können. Nur, und das kommt jetzt... haben Sie ein Problem mit Open Source. Sie können natürlich als Stiftung sagen, das ist unsere Roadmap, also entwickelt mal bitte das. Aber sie ist, halt, ist keine Organisation im klassischen Sinn, die Entwickler angestellt hat und dann sagt, okay, du machst jetzt die nächsten 5 Monate den und den, das Feature setzt du um. Sondern die Entwickler werden... Entweder sind das Volontäre, aber die meisten sind halt durch dieses dadurch in Eclipse drin, dass sie halt von ihren Organisationen abgestellt worden sind. Und da wird man, unterschreibt man zwar, okay, ich stelle die ab, aber sie unterschreiben nicht, für was konkret das umgesetzt wird. Wenn Ihre Organisation dann sagt, nee, etwas hat eine andere Priorität, dann kann ich die Foundation sagen, ja, nee, wir haben jetzt eine Deadline, das Feature muss auf jeden Fall gefixt werden. So, und das heißt, wie gleichzeitig ist das ja jetzt auch keine Privatangelegenheit mehr. Also wenn Leute wie BMW oder SAP darauf vertrauen, dass die Software für ihr nächstes also im nächsten Release das und das Feature hat, dann und da sozusagen auch eine ganze strategische Planung draufsetzen, dann können die halt nicht damit leben, dass das, wenn die Leute halt keine Lust haben und sagen, draußen ist schönes Wetter, wir gehen lieber ins Schwimmbad, dann das Feature nicht umgesetzt wird. So, daraus ergeben sich halt, ich habe die vertauscht, auch die Fragen, was gibt es für Geschäftsmodelle, was ist die Motivation der Organisation, was war auch, und deswegen halt auch der Text, was war überhaupt die Motivation von IBM, das Open Source zu stellen. Und ich denke, im Open Source Bereich ist halt wichtig, dass man, manchmal wird dann auch von Open Source 2.0 gesprochen, dass es nämlich voluntaristischen Open Source, wo es darum geht, ja, just for fun was zu entwickeln, ob sozusagen vieles Open Source oder im kommerziellen Bereich Open Source gibt, wo man sich fragen kann, läuft das nach den gleichen Strukturen, was bedeutet Open Source dort, ja. Und vor dem Hintergrund diese beiden Texte. Und falls Sie Fragen noch haben zur Open Source oder zu den Texten etc., stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich habe noch mal eine Frage jetzt zu diesem, diesem Konsortium gewissermaßen. Mhm. Also wenn da jetzt so große Player wie SAP und BMW und so weiter drin sind und Oracle. Wie muss man sich den Einfluss, den die da haben, vorstellen? Ich meine, du hattest eben schon ein bisschen was in der Richtung gesagt. Mhm. Mir kommt das ein bisschen so vor wie ein Unternehmenszusammenschluss für einen spezifischen Zweck, nämlich die Entwicklung von Basissoftware. Mhm. Das ist jetzt sozusagen nur in dem Sinne Open Source, dass es letztlich von denen, die in diesem Konsortium sind oder von denen, die Mitglieder dieser Stiftung sind, geteilt wird. Mhm. Aber könnte zum Beispiel auch irgendein anderer Entwickler von der Seite sozusagen einsteigen und die Kreise von SAP und BMW stören? Was würde dann passieren? Weil jemand, der jetzt neu sozusagen in diese Foundation irgendwie reinkommt, der sich als Entwickler da betätigen will, der ist ja erstmal nicht Mitglied des Boards oder nicht Mitglied der Foundation, kann also großartig nichts entscheiden. Also die Entscheidungen treffen gewissermaßen diese Industrie, diese Unternehmen, diese Softwarehäuser und die bestimmen damit die Politik dessen, was da unter Open Source passiert. Und diese freie, graswurzelähnliche Softwareentwicklung findet da in dem Sinne nicht statt, weil das eben Unternehmen sind, die halt gemeinsame Interessen in der Softwareentwicklung verfolgen damit. Mhm. Also das ist irgendwie nur Teil-Open.
Also ich denke, da ist Eclipse zwischen ganz offen und was wirklich noch stärker sozusagen durch einen Konzern dominiert ist, ist, würde ich sagen, Android. Und da unterscheidet man auch zwischen sozusagen Community-Driven, Open Source und Enterprise-Driven, Open Source. Was mir einer der Partner InnoPrakt, mit denen haben wir kooperiert und da haben wir auch die Entwickler und den Geschäftsführer interviewt. Das ist ein kleiner Mittelständler, der hat vielleicht so 10, 20 Mitarbeiter. Ich glaube, der ist dann, die haben dann auch was, einen Grafikeditor gewisserweise oder Grafikoberfläche, damit man auch Eclipse im Web benutzen kann, also eine Web-Oberfläche denen geben kann, entwickelt und haben das dann Open Source gestellt. Das war für die ein wichtiger Schritt, der hätte auch scheitern können in ihrer Unternehmensgeschichte, also hat der Geschäftsführer so dargestellt. Und dann sind sie auch der Foundation mit beigetreten. Und was er gemeint hatte, war, dass die Treffen, also er kennt das schon aus irgendwelchen anderen Treffen, wo man sich über Standards unterhalten muss, dass die doch stärker sachorientierter argumentieren. Woran das liegt, müsste man im Einzelnen herausfinden. Aber ich denke, es ist sozusagen auch eine gewisse vertrauensbildende Maßnahme, und das kommt ja auch aus dem Text raus, dass dadurch, dass es Open Source ist, prinzipiell man auch den Code nehmen könnte und was Alternatives aufmachen. Wobei das sozusagen nur eine theoretische Möglichkeit ist, weil sie dann nämlich das Problem haben, sie kommen dann nicht mehr in den Main-Thread rein und werden vielleicht unter Umständen inkompatibel und sie müssten dann auch erstmal Werbung für sich machen, dass sie das beste Produkt sind. Wo sie das viel stärker haben, ist zum Beispiel bei Linux. Draußen Linux-Derivate und der ist forking und unterschiedliche Threads zu haben. Ja. So, aber ich glaube, also sozusagen als Machtmittel ist das so. Und ganz interessant für in das Spin-Verhältnis zwischen Angestellten und Unternehmen verändert sich auch was. Also nur dadurch, dass es Open Source wird, und da ist, haben sie ja keine Intellectual Property. So, und wenn der Mitarbeiter sie verlässt, dann nimmt er zwar sein Wissen mit, so hat Herr Krause das beschrieben, aber die Software bleibt ihm dennoch. So, jetzt, wenn der Mitarbeiter sie verlässt, nimmt er das Wissen mit und im Prinzip kann er auch die Software mitnehmen, weil er ja weil sie ja keine Lizenzrechte darauf haben. Und dann werden sie gefragt, ja, wie geht man damit um? Und so, ja, man muss halt bessere, also die Bedingungen für die Arbeitnehmer schaffen, dass sie halt auch bleiben wollen. Und interessanterweise ist Innoprakt dann ein Joint Venture eingegangen mit, die hatten sich, glaube ich, wie haben sie es, Code9 genannt, das waren so 8, 9 Hauptcommitter, also die zur Open Source beigetragen haben von IBM. Die haben dort gekündigt, haben sich dann halt selbstständig gemacht und haben sich dann auch mit der Firma dann zusammengetan und vertreiben jetzt also Dienstleistungen rund um Open Source, also rund um Eclipse. Und das ist halt schon ein Problem, aber scheinbar scheint das auch bei IBM, die scheinen das verkraften zu können.
Aber eigentlich entsteht auch eine größere Unabhängigkeit der Unternehmen von den konkreten Entwicklerpersönlichkeiten. Also selbst wenn dann einer rausgeht in diesem Konsortium oder in der Foundation, wird die Software ja weiterentwickelt. Da gibt es ja noch genug andere Experten. Also die Verletzlichkeit des einzelnen Unternehmens nimmt ja eher ab dadurch.
Ja, und da muss man gucken. Also auf der einen Seite macht man sich also unabhängiger von sowohl den einzelnen Entwickler als auch von anderen Organisationen, weil man sozusagen auch die Wissen auf der Crowd vertrauen kann und dadurch stabilisieren wird. Auf der anderen Seite hat man halt dieses Moment, dass man nicht mehr den Angestellten erhalten kann mit der Drohung, dass er halt sonst seinen Arbeitsplatz in der Weise verliert, dass er halt nicht mehr an das, wo er sich sehr gut auskennen kann, kennt. Und da gibt es noch ein Merkmal, was bisher auch kaum untersucht ist, aber was ich auch sehr spannend in dem Zusammenhang finde, ist, sie stellen 8 Entwickler ab. Die werden dadurch, dass, also die haben so ein mediokratisches Prinzip, wer viel leistet, soll auch mehr Macht bekommen. Und das heißt, wenn sie viel irgendwie zur Open Source beigetragen bekommen, kriegen sie dann auch das Recht, selbstständig den Code zu ändern. Also sozusagen diese Committer-Rechte. Die Committer-Rechte gehen aber nicht an die Organisation, die sagt, okay, du hast hier für 8 deiner Angestellten Committer-Rechte und du darfst die dann bei dir irgendwie verteilen, sondern die gehen an die Angestellten. Mhm. Und das heißt, wenn der Angestellte sie verlässt, behält er aber auch die Committer-Rechte. Das heißt, sie müssten dann wieder jemanden...
Das ist schon stärkerer Hebel.
Und interessanterweise, wir hatten einen Fall mal erlebt, wo das dann auch durchgesetzt wurde. Da hat eine Organisation gesagt, wir möchten ja einen unserer Angestellten zum Committer machen. Er hat auch schon ganz viel bei uns hier für Eclipse entwickelt. Und deswegen, bitte diese Committer-Rechte geben. Innerhalb des Projektes haben auch die anderen denen zugestimmt. Aber dann hat die Foundation, also ein Abgeordneter der Foundation, gesagt, Ja, so geht's nicht. In unseren Regeln steht, man muss das halt auch ausweisen, dass da der Chef sagt, das hat er was getan. Das reicht nicht, sondern das muss irgendwo öffentlich nachvollziehbar sein. Und hat dann ein Veto eingelegt und der wurde halt kein Committer. Und vor dem Hintergrund macht es halt auch wieder Sinn, sich mit der Verfassung sozusagen auseinanderzusetzen, weil das sozusagen ein empirisches Dokument ist, wo die Verrechtlichung man ablesen kann. Und wie eigentlich dort Organisation, also diese beiden Stränge, dass auf der einen Seite man Organisation oder Unternehmen hat, die beteiligt sind, auf der anderen Seite Committer und eigentlich als dritten Part noch die Foundation, wie dort das Check and Balance sich ausgedacht wurde.
Müssen denn da immer irgendwie, also müssen die immer miteinander in dem Sinne verbunden sein, dass wenn jetzt jemand da aussteigt oder irgendwo gefeuert wird, vielleicht aus ganz anderen Gründen bei BMW oder so, und dann ist er nirgendwo da sonst dann danach angestellt, kann er da dann trotzdem noch mitmischen oder muss er dann schon dann irgendwo anders wieder einsteigen? Nee,
also die Committerrechte gehen an Einzelpersonen, sondern auch als privater, engagierter Mensch da Committer werden.
Also das ist im Prinzip nur eine Art einzusteigen, also eine Möglichkeit da einzusteigen, wenn man dann bei einer dieser Unternehmen arbeitet und dann dazu...
Genau, ich meine, das auch... Man hat ziemlich viel erforscht, was die Motivation der einzelnen Leute ist. Was aber eigentlich kaum untersucht wird, ist, woher nehmen die überhaupt die Zeit? Also, so, und wenn sie vom Unternehmen abgestellt sind, sich Vollzeit damit zu beschäftigen, dann können sie auch viel dafür leisten. Wenn sie jetzt Hartz-IV-Empfänger sind, dann haben sie vielleicht auch die Zeit. Aber wenn sie dann noch irgendwie Geld verdienen müssen, dann verlieren sie vielleicht auch irgendwann die Lust, weil sie sagen, gut, ich so einen 12-Stunden-Tag, nur damit ich dann hier contributen kann, das ist mir dann doch auf die Dauer zu anstrengend. Also prinzipiell möglich.
Klar, aber das schafft natürlich gute Bedingungen für den, für den Programmierer. Ja. Und darf ich noch? Kann es passieren, dass ein Unternehmen jetzt irgendeinen exklusiven irgendeinen Anspruch erhebt auf irgendwas, was jetzt unter Ihrem da, also was jetzt von Leuten, die bei Ihnen angestellt sind, entwickelt worden ist. Also kann das passieren? Oder das kann ja auch sein, dass Sie es nicht rechtlich machen können, aber dass zum Beispiel irgendwas, was entwickelt wird, sagen wir wieder bei BMW, da wird was entwickelt, also von Leuten, die da auch angestellt sind. Und das ist auch nur von BMW zum Beispiel zu gebrauchen, nur nutzbar von denen. Könnte ja auch vielleicht passieren, oder? Dass die anderen damit auch gar nichts anfangen können, vielleicht. Oder kann das nicht passieren? Also
ja, also es gibt ja verschiedene Art und Weisen. Zum einen kommt man darauf, der Antwort ist ja gefragt, ist die Lizenz identisch oder eben noch im Geiste von Open Source. So, und in der Lizenz hat man die starke GPL ja fallen gelassen. Das heißt, wenn Sie was entwickeln, dann können Sie das auch proprietär vermarkten. Sie müssen also, wenn BMW nur was für sich entwickelt und es will auch, dass es nicht für das für die allgemeine, ja, für das allgemeine Interesse von Eclipse, könnte es sagen, okay, wir machen das in einem Nebenzweig und und so verdienen zum Beispiel InnoPrag teilweise auch das Geld. Sie machen halt dann Anpassungen, die dann proprietär bleiben für irgendwelche Kunden. Aber auch, und das ist, also ich würde sagen, es ist eine theoretische Möglichkeit. Es gibt da aber kaum Untersuchungen. Sie kommen da auch schwer dran. Wahrscheinlich müssen Sie nochmal empirisch untersuchen. Es gibt dieses Modell des Sponsored Development. Also ein Unternehmen zahlt Ihnen Geld, dass Sie irgendwo Code in Eclipse Hauptstrang einbringen. Und das hat natürlich für einen auch den Vorteil, wenn das sozusagen proprietär bleibt, dann müssen Sie das immer nachfliegen. Wenn das aber aber irgendwann mal ein Hauptstrang ist, dann wird das sozusagen automatisch weitergepflegt. So, und jetzt kann nämlich genau das passieren, was Sie hier angedacht haben, dass dort irgendwie Features oder das Ganze in eine Richtung gelenkt wird, die nur ein Einzelunternehmen oder Einzelmember Vorteile bringt. Und so, und wenn Sie ein Projekt haben, also um das sozusagen auch zu adressieren, verlangt man in den Teilprojekten, also es ist so quasi so organisiert, deswegen auch wieder ein bisschen Softwaretechnik, damit man die Politik dahinter verstehen kann. Deswegen nutzt man auch diese komponentenbasierte Technik. Also jede Komponente wird dann auch ein eigenes Softwareprojekt und die wird dann autonom gepflegt. Und das sollte möglichst so sein, also wenn Sie sozusagen hier weiter unten arbeiten, wo viele Leute drauf aufsetzen, dann wird das halt politischer, wenn Sie hier oben irgendwie so eine Extension machen, die nur, was weiß ich, BMW brauchen kann. Dann stört das keinen anderen, weil er dann sie machen kann und das, sie machen zwar nichts Nutzvolles, aber sie richten ja auch keinen Schaden an. So, aber um sozusagen Partialinteressen zu vermeiden, ist, wenn Sie ein Projekt vorschlagen für eine neue Komponente oder für ein neues Software-System, wird dann verlangt, dass Sie Fürsprecher haben und dass die Projekte diversifiziert werden, dass dann in dem Projekt dann nicht nur eine Organisation ist, um, würde ich sagen, das Rational scheint mir auch darin zu sein, dass genau solche Sachen dann versucht werden zu verhindern.
Ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar, du hast jetzt gerade eben schon die Lizenzen angesprochen. Mhm. Wir haben jetzt die Texte von Stallman gelesen und von Raymond gelesen, also einmal mit Blick auf die Free Software Foundation, einmal mit Blick auf die Open Source Initiative, und die Free Software Foundation zeichnet sich ja durch die GNU-GPL aus, mhm, und die Open Source Initiative, da stellt sich für mich immer ein großes Fragezeichen. Also wenn ich mich da so ein bisschen einlese, dann gibt es scheinbar eine ziemliche Bandbreite an unterschiedlichen Lizenzmodellen, an unterschiedlichen Arten und Weisen des Kopier- oder Rechtsschutzes für die unterschiedlichen Softwaresysteme. Kannst du dazu vielleicht mal ganz kurz was sagen, wie sich das organisiert, wo da vielleicht auch die Unterschiede liegen zwischen den Lizenzmodellen, insofern du dich da auskennst?
Ich weiß, dass das komplex ist und dass es auch manchmal Schwierigkeiten macht. Es gab irgendwie auch ein Projekt in Eclipse, von Oracle reingebracht, so ein Mapper, wo Software, dass man da einfach auf die Datenbank zugreifen kann. Und die hatten dann irgendwie eine Library benutzt, die irgendwie auch Open Source war, aber halt einer der Derivate, das war halt nicht GNU, aber es war, da musste man erstmal rausfinden, ist das konform zur Eclipse-Lizenz? Und wie geht man damit um, wenn es nicht ist? Und wie kann man dann die Software so umbauen? Es gibt da, glaube ich, auch bei GNU bestimmte Rechte, also bei der starken GNU, Möglichkeiten, die zu nutzen, ohne dass man selber dann GNU wird, indem das irgendwie gekapselt wird in einer Library. Und dadurch, dass sie zum Beispiel irgendwo eine Sache, ein GNU-Produkt haben, muss ja nicht das gesamte Windows jetzt plötzlich GNU gestellt werden. Also da gibt es sozusagen Interpretationsspielräume, ist ein großes Thema, und ich glaube aber so Pi mal Daumen ist halt GNU und besser GNU so die Hauptunterscheidungsmarke, also ob das, was ich entwickelt habe, wieder Open Source werden muss. Das scheuen wirklich auch Unternehmen, habe ich so das Gefühl, es sei denn auch nicht. Ein Grund ist halt auch mit den Geschäftsmodellen, dass man halt sagt, wir machen ja Anpassung für bestimmte Kunden, die proprietär sind und die wollen wir, das können wir schlecht vermarkten, wenn wir das, was wir für ihn entwickelt haben, dann auch wieder Open Source gestellt haben.
Das heißt eigentlich, also du hast eben unterschieden zwischen Community Open Source Development und Enterprise Open Source Development. Das heißt eigentlich, so wie ich das bis jetzt verstehe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass die beim Enterprise Open Source Development, also wenn die Unternehmen sagen, wir möchten jetzt gerne eine Software erstellen, wir machen das Open Source, dass sie den Quellcode oder dass die eigentliche Entwicklung alles durch die Crowd machen, also durch die Menge an unterschiedlichen Programmierern, durch die Freiwilligen, die vielleicht auch zu Hause sitzen?
Nee. Also wenn sie Android für dies, also ich habe keine Zahlen für das, aber vermuten 90% sind auf der Payroll von Oracle, von Google. Google. Hm. Der Grund ist eher, und deswegen der Text, dass sie Leute wie Samsung und ja, Nokia ist jetzt kein Android, HTC, Motorola und so, dadurch ein Commitment geben. Übermorgen machen wir nicht eigenständige Hardware und wir werden euch dann hohe Lizenzgebühren abverlangen, wenn ihr weiterhin noch Android-Phones verkauft und sonst machen wir den Riesenreibach damit. Also es geht eher also nicht darum, in dem Falle, soweit ich den Text da auch verstanden habe, darum Entwickler einzubinden, also sozusagen Volontäre, sondern eher, dass man dadurch auch ein Zeichen gibt, dass das Leute, die ihr diesem Produkt aufbauen, kein Login beginnen.
Aber das ist doch ganz eigennützig gedacht unterm Strich. Also gerade diese Unternehmens-Open-Source-Geschichte. Wahrscheinlich steht dahinter doch ein wirklich glasklares Kalkül, dass der Entwicklungsaufwand, der mit solchen Systemen, also solchen komplexen Entwicklungsumgebungen wie Eclipse beispielsweise, verbunden ist, von keinem einzigen Haus alleine gestemmt werden kann. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wenn die die Aufgaben verteilen, dann verteilen sich ja auch die Kosten. Und wenn die dann 0,12% ihres Verdienstes, ihrer Profite dann da halt dafür zahlen, dann ist das im Verhältnis zu dem, was sie aufwenden müssten, um so ein Tool alleine zu entwickeln, irgendwie ne, in Größenordnung von Peanuts wahrscheinlich abzurechnen. Der zweite Punkt, der dafür spricht, scheint mir zu sein, dass, und da ist Android, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass man ja ein Interesse daran hat, dass das, was an Entwicklungen zustande kommt, dass das, was an Apps zustande kommt, in großer Zahl verfügbar wird. Das heißt, man will ja Voraussetzungen dafür schaffen, dass es sehr, sehr viele solcher Apps gibt, weil die attraktiv sind für die Endanwender. Also je mehr Apps es gibt, desto mehr spricht es für das Betriebssystem auf dem Smartphone. Da laufen ja die Kunden hinterher. Die nehmen ja das Smartphone, wo sozusagen am meisten Apps, am meisten Funktionalität, am meisten Komfort und ne, Ausbaumöglichkeiten und so weiter angeboten werden. Auch das ist wieder ein Punkt, den ein Unternehmen alleine wahrscheinlich gar nicht stemmen könnte, weil diese Kreativität, die man in einem Unternehmen finden kann, die ist ja schon gigantisch, wenn es große Häuser sind, wie Microsoft oder Google oder weiß der Teufel wer, aber das reicht eben auch noch nicht aus, um so viele Entwicklungen auf den Weg zu bringen und anzustoßen, wenn man sich das global vorstellt, mit den unterschiedlichsten kulturellen Backgrounds und den unterschiedlichen Anwendungskontexten. Das kann kein Unternehmen in den USA sich alleine ausdenken, was da sozusagen am Markt möglich ist. So, deshalb brauchen die im Grunde ein System, das von vielen genutzt werden kann, wo viele Entwickler dran sind, um die kritische Masse zu erzeugen, die für die Attraktivität dieser Systeme für eine große Zahl von Endnutzern notwendig ist. Und der dritte Punkt, also der erste Punkt war Kostensparen für Softwareentwicklung. Der zweite Punkt war Produkte generieren können, die eben auch von ihrer Verfügbarkeit und von den Features, von der Anzahl der Features attraktiv werden. Und der dritte Punkt scheint mir zu sein, dass diese überorganisationale oder diese von Unternehmen gemeinsam auf den Weg gebrachte Softwareentwicklung natürlich auch Standardisierung ins Spiel bringt, die vorteilhaft sind. Das Geld wird nicht mehr mit der Softwareentwicklung verdient, sondern das Geld wird mit den, du hast ja die Geschäftsmodelle angesprochen, das Geld wird mit der Anpassung verdient. Mit der,
oder on top.
Ja, mit den Apps, die drauf gemacht werden, diesen Extensions auf der einen Seite, oder mit den Anpassungen an lokale Verhältnisse in Unternehmen oder in Organisationen oder was immer. Und dann ist es gut, wenn man eine sehr leistungsfähige Entwicklungsumgebung hat, die einen nichts kostet oder wenig kostet, wenn man das Geld sowieso an der Stelle nicht verdienen kann, sondern das Geld an einer anderen Stelle verdient. Also so ist es im Grunde für die beteiligten Unternehmen eine Win-Win-Win-Win-Win irgendwas Geschichte. Und das hat natürlich gar nichts mehr zu tun mit dieser Free-Software-Idee. Oder nur am Rande
ja,
noch was
ja, zu tun. Aber
also nur genau, theoretisch.
Aber genau. Wobei das war auch die Diskussion. Bei Stallman heißt es ja auch, also gibt es einen Punkt, wo er ja sagt, er argumentiert ja sehr emphatisch aus der aus der Sicht des Nutzers. Der Nutzer muss das Recht haben, die Sachen anpassen zu können. Man könnte, wenn man jetzt Nutzer nicht nur als Individualnutzer versteht, sondern als Unternehmen, dann ist diese Art von Open Source ja genau auch die Antwort darauf. Also sie erlauben es den Nutzern, Anpassungen an lokale Verhältnisse vorzunehmen. Ja. Und insofern, und er sagt ja nicht, Software darf nichts kosten, sondern er sagt nur, die Rechte müssen aber gewahrt werden. Und insofern ist das der Gedanke sozusagen immer noch ein Teil.
Ja, das ist schon richtig. Das widerspricht nicht dem Open-Source-Gedanken. Ne? Aber wer hat noch die Möglichkeit, solche Systeme zu nutzen? Wer hat noch die Möglichkeit, diese Anpassungen zu zahlen? Und das kann kein Einzel-User machen. Also keiner von uns kann diese Extensions einfach so programmieren. Ne?
Ja.
Und auch die Kosten, die damit verbunden sind, aufwenden. Das geht letztendlich nur noch für Unternehmen von einer bestimmten Finanzstärke an.
Ja, also man ja auch... der Normalnutzer, wobei es auch da interessanterweise gibt es über die weiße Masse der passiven Nutzer, das heißt in der Literatur, keine empirische Untersuchung, weil die halt nicht auftauchen in irgendwelchen Online-Diskursformen und so weiter. Aber Sie jetzt zum Beispiel, Firefox-Nutzer, die nutzen ja auch Open Source. Und die Frage ist, macht das überhaupt für die Leute einen Unterschied, ob das Ding jetzt Open Source ist oder Closed Source, weil sie passen das ja nicht auf der Ebene des Source Codes an.
Also ja, macht keinen Unterschied, ne? Oder?
Weiß man nicht. Also es gibt dazu keine...
Das ist nur ein ideologischer Unterschied, ne? Man fühlt sich besser, wenn man Open Source Software verwendet.
Ja, und vielleicht, wenn man irgendwas zusteuert, was man trotzdem noch leisten kann, was natürlich jetzt nicht viel bringt, oder sagen wir mal irgendwelche Spieleentwickler, also das kriegt man ja dann schon hin, also dass man irgendein Android-Spiel programmiert, so, was nicht viel irgendwo beiträgt, aber trotzdem hat man es gemacht und man merkt, dass theoretisch alles möglich ist, so, also dass man theoretisch sich halt, auch praktisch sich beteiligen kann, nur nicht in so Ausmaßen.
Mit einer App ein reicher Mann wird.
Aber man muss mal Frau Baringhorst fragen, sie untersucht doch moralischen Konsum, ob es wirklich Open Source Nutzung, wie hoch stark dort die Anzahl derjenigen ist, die das sozusagen aus einem moralischen Impetus verwenden.
Ich ärgere mich bei Open Office nur über die Inkompatibilität mit Windows.
Und jetzt wäre es interessant, schreiben Sie das jetzt Open Office zu oder schreiben Sie das Windows zu? Wahrscheinlich. Ich sage nicht.
Open Office.
Ah, okay. Interessant. Ja, aber vor dem Hintergrund ist halt schon dann interessant, also wenn man die Punkte nimmt, die du gesagt hast. Und ich würde sagen, sie sind zum großen Teil, wird das auch so gesehen. Also wir hatten ja, wie gesagt, im Interview mit Herrn Krause, der dann halt auch insistiert hat, das war halt keine ideologische, sondern eine rationale Entscheidung.
Ja.
Und ihm geht das so ein bisschen auf den Keks, dass dann Open Source da so quasi noch dieses ideologische, wobei ja interessant ist, was wie dieser der Begriff der Ideologie da verwendet wird, noch umschwört.
Ja, ja, aber das ist wirklich nur noch Ideologie oder Theorie, aber nicht mehr gelebte Praxis. Ne?
Ja. Und das ist halt die Frage, es ist ja bei Stallman zum Teil auch so, dass da so ein gewisser antikapitalistischer
Habitus findet. Ja, das ist eindeutig.
Und vor dem Hintergrund würde man sagen, dass Open Source ist gescheitert, das System hat zurückgeschlagen und hat die Idee für sich vereinnahmt.
Ja, ja. So weit würdest du gehen?
Also zumindest, wenn man sich das anschaut, sind die meisten doch irgendwie erfolgreichen oder großen Open-Source-Projekte sehr enterprise-getrieben.
Mhm. Kann ich jetzt hingehen und mir Eclipse als Entwicklungsumgebung irgendwo downloaden?
Ja, und auch den Source Code dann sich anschauen und verändern.
Kann jeder von uns machen, wenn er will.
Ja.
Das ist also derselbe Source Code, mit dem jetzt auch Oracle und BMW und SAP und so weiter arbeiten.
Genau. Was sie nicht machen können, ist dann halt ein kleines Spyware-Anpassung schreiben und die dann wieder hochspielen, sodass sie dann sehen können bei Oracle oder BMW, was die gerade irgendwie so entwickeln. Also runterladen geht, hochladen geht halt nicht.
Ja, ja. Also diese Standardisierung, die jetzt Einzug hält in viele Unternehmen auf der Ebene, ist ja auch irgendwie gefährlich. Also im Sinne von Attacken und Angreifbarkeit für die Unternehmen. Ist das ein Thema? Also wenn der Source Code schon offen ist, dann kann natürlich jeder auch versuchen, da irgendwie Einfallstore zu finden und die Systeme, die dann in den Unternehmen laufen, besser zu durchschauen.
Ich glaube aber, das ist, da ist die Rhetorik, ob die wirklich so stimmt, aber hat gefruchtet, dass man halt gesagt hat, Open Source ist sicherer und dann kommt dieses Rayman-Argument, wenn 1000 Augen drauf schauen, dann findet man halt auch die Fehler und dadurch, dass halt das Ganze Closed Source ist, wird das nicht sicherer, sondern dann entdeckt zwar niemand die Fehler, aber das heißt auch, sie selber wissen gar nicht, was für gelagerte Software sie haben. Und dann, wenn sie dann irgendeinen Hacker haben, der findet dann trotzdem die Fehler und die werden dann nicht mehr öffentlich kommuniziert und nicht sichtbar.
Okay.
Also das in der Hinsicht ist keine Diskussion. In der Nutzung von Eclipse, das werden Sie aber auch bei, ähnlich wie beim Betriebssystem haben, ist Innoprakt verkauft an Leute so Konfiguratoren und die werben auch damit, dass in großen Unternehmen der Systemadministrator bestimmen kann, welche Plugins sie installieren können oder nicht. Und dadurch sozusagen die Freiheit des Nutzers in der
eingeschränkt.
Ja, ja.
Was ist eigentlich aus dieser Open Source Idee geworden, die ich jetzt eher aus dem Bereich aus dem Videobereich kenne, dass man eben Open Source Filme gemacht hat und dann gab es da diesen Donate-Button. Und man konnte dann selbst bestimmen, als jemand, der das runterlädt, wie viel man dann dafür zahlt. Das ist ja jetzt in dem Bereich wahrscheinlich anders. Also das ist ja was anderes jetzt. Also,
aber ja, ich meine, Sie können auch donaten an Eclipse, aber ich glaube, das sind Peanuts, die da zustande kommen.
Also gibt es auch keine Entsprechung oder keine. Das ist quasi eine andere, eine andere Schiene. Oder
ja, ich also, meine, das ist ja
das ähnlich. Ist ja auch so.
Genau, ich meine, sowas, ich glaube, Sie können auch der Firefox der Foundation spenden.
Klar.
Aber es ist halt interessanterweise, und ich, also man müsste wirklich da die Zahlen haben, aber mein Eindruck ist, dass die ganzen Sachen irgendwie querfinanziert werden. Also Nutzerzahlen für Content oder für digitale Güter sind die nicht im gleichen Maße bereit zu zahlen, dass sich das refinanziert.
Das ist aber interessant, weil es gab ja dann diese Legende oder so, die das positiv dargestellt hat, dass halt zum Beispiel jetzt mal übertragen auf was anderes, wenn irgendwo dann irgendeine Feier war mit Eintritt, irgendeine Party mit Eintritt und dann war der Eintritt aber nicht, also der Betrag war nicht vorbestimmt. Man konnte einfach zahlen, was man wollte. Und dann gab es diese Legende, dass dann da viel mehr gezahlt wurde, als man sonst vielleicht verlangt hätte jetzt von da aus oder als man überhaupt gebraucht hat, dass am Ende ein Plus bei rauskam und sowas. Einfach weil man hatte dann die Möglichkeit und wollte dann wohlwollend oder altruistisch da der Sache begegnen und so. Und das war ja was halt dieser Donate, diesem Konzept quasi dann irgendwie... aber dass das gut konnotieren sollte oder sowas, dieser Mythos. Aber das ist jetzt nicht mehr so da, ne? Also das ist weg oder wie, oder?
Ja, und das hat sich nie etabliert. Ja. Ich meine, man könnte auch sagen, vielleicht war das bei den Feiern so, dass es dann einfach die Kultur des Bezahlens gab und wenn die sie an der Kasse dann durchgehen und da steht Spende, dann wissen sie schon, naja, eigentlich müsste ich ja was zahlen. Weil Software, ich weiß nicht, wer hat irgendwie moralische Skrupel, wenn er Firefox nutzt, dass er da irgendwie nichts zurückgibt und nichts spendet? Was würden Sie sagen, woher kommt das?
Haben Sie überhaupt für irgendeine Software, die Sie auf dem Computer haben, bezahlt?
Wofür?
Okay, welche war das?
Photoshop.
Okay.
Und InDesign, ja.
Und Betriebssystem wahrscheinlich irgendwie, ne?
Ja, ich habe das alles, ich habe nichts mit dem zu tun.
Mit dem Rechner gekauft. Das Betriebssystem mit dem Rechner erworben, oder...
Nee, wurde extra gekauft. Mhm. Über das Internet bestellt. Aber ich mache das auch alles nicht. Ich habe da alles überhaupt nichts mit zu tun.
Das stimmt.
Ich überlasse das alles jemand anderem.
Sie wenden es an.
Oder auch nicht.
Ja, aber ich glaube, also ich habe schon bezahlt, habe schon mal was gespendet für Public Domain Software. Mhm. Da wird einem das ja auch freigestellt. Mhm. Ob man was zahlen will oder nicht, das habe ich schon gemacht. Für Firefox habe ich noch nichts bezahlt. Das benutze ich auch schon jetzt eine relativ lange Zeit. Ich glaube, ich habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, warum ich das noch nicht getan habe. Aber ich glaube, ein Grund ist die Annahme, dass die Betreiber dieser Entwicklung andere Einnahmequellen haben. Und das gilt ja auch für... was weiß ich, Google und YouTube und so weiter, die refinanzieren sich auf einem ganz anderen Weg und das, was über diese Donations reinkommt, sind wirklich Peanuts. Die sind nicht unbedingt darauf angewiesen. Das ist bei diesen großen Konsortien eine andere Sache, als wenn man jetzt einen kleinen Entwickler irgendwo hätte, der eine gute Idee gehabt hat und damit irgendwie was werden will. Also das ist einfach, die Dimension spielt da auch eine Rolle. Mhm.
Vielleicht auch so eine, eigentlich sowas, was Sie eben schon angesprochen haben, ich habe da gerade noch ein bisschen drüber nachgedacht, dass man da in einer anderen Situation ist, als wenn ich in den Laden gehe und was kaufe. Eben weil ich zum Beispiel kein menschliches Gegenüber habe und dann dadurch keine Tauschsituation im klassischen Sinne zustande kommt irgendwie. Also wie stelle ich mir das jetzt gerade so? Also es ist eine andere Situation, wenn ich was runterlade, als wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, da kaufe ich was zum Beispiel, wo ich von vornherein, da fände ich es ja komisch, wenn ich nichts bezahlen müsste. Weil das seit Jahrtausenden so ist,
seit Kindesalter.
Ja, genau. So halt. Ja. Und
Kapitalismus native seit
ja. Genau. Ja. Ja. Ja, und wenn ich da was runterlade, dann ist das ja auch nicht stofflich zum Beispiel, vielleicht auch sowas noch. Irgendwie. Oder manchmal ist es nur so ein Ausprobieren, man lädt es runter, um mal zu gucken, was es ist oder so. So die Situation hat man ja auch oft.
Aber nach 14 Tagen oder so erinnert, dass man
dann schmeißt man es vielleicht runter und dann ist okay, dann ist egal und so. Ne? Und das kann ich ja auch im Geschäft nicht machen. Also ja, ich kann es umtauschen, aber dann habe ich es schon mal bezahlt vorher. Auf jeden Fall war es eine andere Situation. Mhm. Also es ist irgendwie eine neue Art von Aneignung oder so. Mhm.
Ja, es ist ja im Internet auch System gewesen, vieles erstmal kostenlos zur Verfügung zu stellen, einfach um die Nutzerzahlen hochzutreiben.
Es ist halt auch, also wenn wir halt nochmal jetzt uns zum Beispiel auch an den Text von Levy erinnern oder auch das, was Stallman selber über das MIT erzählt hat, dass halt dort der Quellcode und die Programme erstmal offen lagen und dass jeder damit umgehen konnte, so wie es ihm gepasst hat. Dass jeder seine Anpassungen daran vornehmen konnte, dass jeder den Text mitnehmen konnte, dass er allen zur Verfügung stand. Das ist ja schon eine ganz andere Kultur gewesen von Beginn an, die im Softwarebereich existiert hat. Es gab dann lassen Sie mich ganz kurz schauen, 1976 einen berühmten Brief von Bill Gates, A Letter to Hobbyists. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal was gehört haben. In diesem Brief klagt Bill Gates, der damals schon seine kleine Firma Microsoft noch damals in der Garage so ungefähr hatte, die Hobbyisten an, also diejenigen, die halt zu Hause selber programmieren und ihre eigenen Computer damals zusammengeschraubt haben. Er klagt diese an, dass sie seine Software benutzen, sein MS-DOS, ohne dafür zu bezahlen. Und er beschwert sich darüber, weil er dann letztendlich das Argument aufbringt, naja, wovon soll ich denn aber leben? Ja, ich schicke das raus und ihr gebt es einfach kostenlos weiter. Und ich muss davon aber leben, ich brauche irgendwie Geld. Und das funktioniert so nicht. Wie soll man denn dann gute Software programmieren? Und das ist so der Hintergrund oder einer der Initialzündungen auch gewesen, um Software zu vermarkten, um Geld auch aus Software herauszuziehen. Und das war dann letztendlich auch der Beginn von Microsoft erst in dem Moment. Also man hat auch einen ganz anderen kulturellen Background als beispielsweise bei den normalen, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodellen, so wie wir sie im täglichen Umgang kennen. Und das ist vielleicht auch ein Grund oder eine Motivation oder ein Aspekt, der halt dazu beiträgt, dass wir heute weniger dazu bereit sind, für Software zu bezahlen.
Vielleicht auch, dass das Digitale die Möglichkeit ja mit sich bringt, dass man es ohne Probleme kopieren kann. Also dass jeder es, also ohne es zu verändern, ist was anderes, ist klar. Aber kopieren kann ich es ja einfach. Und das kann ich ja auch bei irgendeinem, oder?
Nicht immer, gibt ja, auch Kopierschutz.
Ja gut, es gibt Kopierschutz, ja okay. Aber das ist vielleicht auch was man, also zumindest ja, kennt man das aber, dass man auch ganz normale Dinge einfach kopiert, also dass man einfach auch Fotos oder so, wie wir da schon drüber gesprochen haben, kopieren kann, was man halt vorher auch nicht konnte, also irgendwie als die Fotografie erfunden wurde, in den 1830ern, da war die noch was unglaublich Wertvolles und was weiß ich, dann oder auch der Film oder so ist was unglaublich Wertvolles, wenn er kommt und dann, und es ist nur was für die Profis, die damit arbeiten, und in den 60ern kommt dann der Super 8 Film, da geht das schon langsam los, dass man sich das mehr leisten kann, und dann, wenn dann irgendwann das Digitale kommt, wo man zum Beispiel auch das Material oder wo das nur, also Also wo das Material theoretisch unendlich lang ist, also unendlich breit ist, man braucht nur eine etwas größere Festplatte und dann geht wieder ganz viel mehr. Da muss man weniger auch aufbringen, irgendwie weniger Geld reinstecken zum Beispiel oder so. Man muss eben keinen Film mehr kaufen oder so, sondern man muss eben, ne, das kommt dann einfach, man muss einmal das Gerät haben. Also das ist auch dann vielleicht was da mit reinspielt, dass man weniger reinstecken muss vielleicht, wenn man was, also weniger an Material, weniger natürlich, klar, aus dem Kopf natürlich schon, aber weniger Material reinstecken. Ne? Dass es dadurch irgendwie so suggeriert, als hätte es dann weniger Wert oder als könnte man es dann einfach für lau dann betreiben, was natürlich dann nicht stimmt, weil das da reingetreten ist, aber ja.
Ja, gut, die Sache, Wertanmutung von virtuellen Gegenständen ist natürlich schon eine interessante Frage. Ne? Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich auch immer noch nicht ganz aus der Welt, dass Software auf CDs und in solchen Paketen und so verkauft wird.
Ja,
wenn man das nur noch als Download machen würde, was ja auch inzwischen auch Microsoft und andere machen, was eigentlich auch schon Usus ist, aber dann gegen irgendwelche Codes, die man eingeben muss, ne? gegen Lizenzcodes und ähnliches, dann wird der Download erst freigegeben und so. Also man muss vorher dann gezahlt haben und dann kann man was downloaden. Aber die Wertanmutung von so einem Download, die geht ja gegen null. Ne? Also wenn man da sieht, dass da irgendwie so ein Balken irgendwie dann sich füllt und mit einer anderen Farbe und dann ist es irgendwann abgeschlossen und das Download ist beendet. Also dann hat man was auf dem Rechner, aber das ist immer noch nicht greifbar. Dann muss man das Programm installieren und aufrufen und dann hat man eine Oberfläche, die sich nicht deutlich von dem unterscheidet, was man sonst auch hat. Kommt ganz auf an, was es ist. Ne? Wenn es ein Spiel ist, ist noch was anderes. Da hat man dann vielleicht tatsächlich eine Wertanmutung, wenn man dann anfängt, das zu spielen. Ne? Und in dem Moment wäre man dann ja vielleicht auch bereit, was zu zahlen, aber zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder nicht, wenn es ausgeschaltet ist oder so. Ne? Weil es dann nicht als Objekt irgendwo rumliegt. Also insofern ist diese Wertanmutung schon eine wichtige Dimension. Aber eben auch die Tradition, dass ursprünglich, wie Christoph gerade gesagt hat, das Ganze ja aus so einer Bastlerkultur heraus entstanden ist, wo es auf den Austausch ankam und nicht darauf, damit Geld zu verdienen. Dann kommen solche Leute wie Bill Gates und die sagen, sie wollen dafür Kohle haben, weil sie ja auch Arbeit reingesteckt haben. Also dieser Prozess der Kommerzialisierung, der dann sich dieses ganzen Bereichs, dieser Branche bemächtigt hat, der hat dann eben neue Regeln auch ins Spiel gebracht, wo es dann um Schutzrechte ging, um Lizenzen ging, um Nutzungsgebühren ging und so weiter. Also ein großer Teil der Fragen, die wir diskutieren, auch im Zusammenhang mit der Open Source Welt, ist eben auch eine Frage, die abhängig ist von den Kommerzialisierungsbedingungen und Kommerzialisierungsmöglichkeiten. Wir haben ja gesehen, dass die Geschäftsmodelle hier auch in einem Bereich liegen, der gar nichts mit der Eclipse-Entwicklung zu tun hat, im engeren Sinne.
Ich glaube, Entschuldigung, bitte.
Und ich denke, und das schlägt dann wieder zurück zu Medien, und dass man, ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt, in der Medienwissenschaft nicht nur das einzelne Werk zu analysieren, sondern gesagt, wir müssen eigentlich das Mediensystem auch in den Griff bekommen, weil dann können wir auch das einzelne Werk gar nicht mehr verstehen.
In 1980.
Ah, okay. Und hier ist ja auch sozusagen eine Transformation, wo ursprünglich ja sozusagen Storming teilweise mit einem antikapitalistischen Impetus das wohl vorgetragen hat und rausgekommen ist, wir können sozusagen die Geschäftsmodelle partiell transformieren, so dass wir gar nicht darauf angewiesen sind, in kommerzieller Entwicklung, dass das Werk oder das, die Software Closed Source und Preisen, also dass der Benutzer sozusagen für seine Software bezahlen muss und auch keinen Zugriff auf den Source Code hat. Sondern weil irgendwie das Distributionssystem oder das Ganze, was da drumherum hängt, genügend abwirkt, ist das vielleicht in manchen Bereichen das bessere Geschäftsmodell und dann können wir sozusagen querfinanziert dem Benutzer die Illusion von Open Source.
Das ist noch ein zusätzliches Verkaufsargument dann. Ne?
Vielleicht, ja, genau. Ja.
Einen interessanten Aspekt und auch mit Blick auf die zukünftige Medienentwicklung, und das betrifft, glaube ich, auch uns alle, den man dabei nochmal auch aufwerfen kann, ist Cloud Computing. Mhm. Weiß jeder, was damit gemeint ist?
Nein.
Nein? Okay.
Facebook.
Zum Beispiel YouTube.
Ja. Ja. Also Facebook ist bei dem wiederum ein Begriff.
Darüber haben wir schon mehr als einmal diskutiert. Genau. Also es geht darum zum Beispiel, dass halt viele Computer zusammen ein großes Netzwerk ergeben und alle Daten und alle Programme nur noch im Internet verfügbar sind. Dass man also eigentlich seinen Computer, so wie wir ihn heute kennen und haben, obsolet wird, dass man eigentlich nur noch eine Minimalanforderung an Hardware benötigt, nur noch einen Browser quasi hat und alles andere funktioniert im Internet. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Google angucken, da gibt es ein Mathematikprogramm, da gibt es einen Writer, also sowas wie Word in einer rudimentäreren Version.
Google Docs meinst du?
Oder? Google Docs, genau. Es gibt auch von Adobe zahlreiche Anwendungen schon, die auch über das Internet funktionieren. Bildbearbeitungsprogramme, Videobearbeitungsprogramme. Das könnte auch eine zukünftige und neue Form der Vermarktung von Software sein, sodass wir halt tatsächlich weggehen von dem eigentlichen Kauf einer Software hin entweder auch zu einer freien Nutzung, die dann neue Vermarktungsformen dann auch wieder hat, ähnlich wie wir das beispielsweise bei Facebook oder bei YouTube durch Werbung haben, wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch als Vermarktungsmodell vielleicht für die Benutzung zu bezahlen. Also ich habe jetzt ein Bild, ich möchte das gerne in Photoshop bearbeiten, muss also für die eine Bearbeitungszeit, die ich in Photoshop im Internet habe, dafür bezahlen. Was würden Sie denn von solchen Systemen halten? Also beispielsweise, ich will ein Foto bearbeiten, zahle dafür 10 Euro. Fertig.
Ich bin viel zu aufwendig, wenn ich jedes Mal ein Foto bearbeiten will und dann jedes Mal dafür zahlen muss.
Sie können aber ja dann meinetwegen...
Man könnte auch mit Flatrates arbeiten. Entschuldigung.
Ein Monatsabo.
Oder Monatsabo.
Ja. Sowas würde ich schon wieder nicht machen. Ich mache keine Abos.
Zahlt man letztendlich ja auch mehr, als für einmal das Programm zu kaufen. Wenn ich, sage ich mal, über 2 Jahre hinweg jeden Monat 10 Euro zahle, dann bin ich ja bei 240 Euro. Und ja gut, das sind die Kosten für Photoshop. Und dann muss ich, also ungefähr, ja, so in den Dreh, glaube ich, das verstehen. Und dann lohnt sich es ja auch wieder nicht. Da habe ich einmal das Programm gekauft, dann habe ich 5 Jahre oder was von.
Ist ja wieder. Aber nach 2 Jahren kaufen Sie ja schon wieder für 120 Euro ein Update.
Muss man nicht unbedingt, wenn man es nicht so professionell nutzt. Also für den Home-Bedarf reicht ja eigentlich eine ältere Version.
Also
ja, aber ich meine, gerade von dem Open-Source-Diskurs, es gibt eigentlich kaum Open-Clouds oder Open-Source-Services. Also ich kenne nicht, wo man diesen Gedanken auch irgendwie übertragen hat.
Aber die Idee gab es doch schon mal mit diesen Internet-Laptops, die eigentlich wirklich nur einen Browser noch mitbringen und selber auch keine große Festplattenkapazität mehr haben, auf denen man auch keine Software installiert, außer ein Betriebssystem und den Browser, um da irgendwelche Dinge zu veranstalten. Und dass man das alles als Dienst...
Ja, ich meine den Open-Source-Gedanke, dass Sie sozusagen auf den Code anpassen können. Ich meine, beim iPhone merkt man es ja auch, aber da gibt es immer noch einen Jailbreak, Sie können dann immer noch Software installieren, die von außen kommt. Aber zum Beispiel bei Facebook sind Sie auf Gedanken verderbt sozusagen darauf, verbunden, dass wenn irgendwie morgen Facebook seine datenschutzrechtlichen Lizenzen Bestimmung ändert, so können sie dann noch klicken, ja oder nein. Aber sie können sozusagen Facebook nicht mehr an ihre Bedarfe halt anpassen, indem sie sich den Source Code runterladen. Und das ist, also dadurch kommt wieder die Materialität auch wieder ins Spiel. Dadurch, dass das auf den Servern von denen läuft, Wie organisiert man das, dass dort verschiedene Leute irgendwie am liebenden Objekt quasi Änderungen vornehmen können?
Ich frage mich gerade, wie das mit Diaspora ist. Diaspora ist ein, ich glaube, ich hatte es in der ersten Stunde mal erwähnt, ein Open-Source-Projekt, das quasi das gleiche ist wie Facebook. Also es ist auch eine Social Community, genauso wie Facebook, aber alles ist Open-Source. Es ist leider nicht sehr populär bisher. Google mit seinem Google Plus hat wohl auch ziemlich viel aus Diaspora übernommen. Die Frage ist jetzt, inwiefern kann der einzelne Nutzer bei Diaspora quasi mitmachen und wäre das quasi so eine Cloud Computing Open Source Entwicklung, die auch denkbar wäre in der Zukunft?
Ich meine, das ist ja für wieder auf der Softwaretechnik. Ich glaube, die Diaspora ist Peer-to-Peer. Und deswegen ist sozusagen auch eine Anforderung an das Software-Engineering. Wie mache ich ein Netzwerk, wo ich dann sozusagen lokal was ändern kann, aber dann trotzdem noch mit in so einem Netzwerk agieren kann? Also momentan ist das halt alles sehr zentral gesteuert, hat auch einige Vorteile, weil es gibt keine Inkompatibilitäten, man braucht sich um nichts kümmern etc. Aber verschließt halt auch die Möglichkeiten, wenn sie damit irgendwie unzufrieden sind. So, das heißt aber, ich glaube, Diaspora dürfte Open Source sein, da müssen sie sich nur noch an die Schnittstellen halten, damit sie da noch kompatibel bleiben, aber haben eine größere Freiheit innerhalb dessen, dieser gesetzten Rahmen Änderungen vorzunehmen. Aber man müsste es sich mal im Einzelnen angucken. Ja.
Die Beispiele, die es jetzt schon für diese Cloud-Varianten gibt, werfen ja dann auch spannende rechtliche Fragen auf. Wer hat das Recht an dem Material, was da dann in der Cloud irgendwo schwebt? Also bei Facebook sehen wir es, wie das gehandhabt wird und wohin da die Interessen gehen. Und bei YouTube ist es auch nicht anders im Prinzip. Also der Betreiber der jeweiligen Plattform behält sich die Rechte an dem Material, was da abgeloadet ist, vor. Und der Provider sozusagen, der private Lieferant von Texten, Bildern, hat auf seine Rechte an dem Material zu verzichten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in Größenordnung all das, was wir jetzt auf unseren Festplatten haben, irgendwo im Netz hat und dass irgendwelche Unternehmen daran Rechte haben, dann wäre das ja eine komplette intellektuelle Enteignung. Und ich denke, dass das ein wichtiges Hindernis oder ein bedeutendes Hindernis für diese Art von Total Cloud Computing oder so wäre. Oder es gibt andere Lösungen, aber in dem Moment, wo es andere Lösungen gibt, entsteht natürlich auch die Frage des Schutzes dieser Daten. Also wie kann dann der Betreiber in der Cloud sicherstellen, dass die Texte, Fotos, was immer ich da hochlade, was immer ich da speichere, dass das da sicher ist. Sicher vor dem Zugriff nicht nur durch Dritte, sondern auch sicher vor dem Zugriff durch den Provider dieses Service. Und diese Sicherheit, die wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht geben.
Oder sie haben halt einen Provider ihres Vertrauens, wo sie halt ein lokales Rechenzentrum irgendwie engagieren und die sozusagen die Rechenzentren konkurrieren dann mit solchen Werten. Und deswegen könnte es auch sein, aber das, wie gesagt, das ist dann wieder auch noch ein technisches Problem. Nehmen wir mal Dropbox oder so, ein sehr schön einfacher Dienst. Jetzt gibt es auch verschiedene Derivate davon. So, man könnte ja sagen, im Prinzip will ich genauso was Einfaches haben wie Dropbox, aber es soll nicht irgendwie in Amerika gespeichert werden, sondern hier auf dem Rechenzentrum. So, und jetzt ist halt auch ähnlich wie Eclipse. Ich habe eigentlich verschiedene Parteien, die haben ihre spezielle Kompetenz. Und keiner kann das mehr alleine alles zusammen machen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das so organisieren, dass die Sachen dann zusammenspielen und was weiß ich, irgendein Open-Source-Projekt macht gegenüber einer Schnittstelle, dass es sich so anfühlt wie Dropbox und unter der Hand kann der Benutzer aber sagen, ah, hier ist die Liste von irgendwelchen Anbietern, ich wähle mir den aus oder ich installiere mir zu Hause einen auf meinem Home-Server ein eigenes Rechenzentrum, aber das Ganze fühlt sich drin so in der Infrastruktur an, dass es sich eigentlich wie Dropbox anfühlt.
Ja, ich meine, wir haben ja Schweigepflicht von Medizinern, wir haben Schweigepflicht von Anwälten und anderen Leuten, die irgendwie im Rechtssystem tätig sind, auch in den Verwaltungen, in den Gerichten. Ja. Wir haben ja, eben Schutzrechte für Daten, die über uns irgendwo zur Verfügung stehen. Also auch Bankgeheimnis und sowas gehört ja mit dazu. Ist ja auch immer wieder ein Thema, gerade jetzt mit der Schweiz. Also wir brauchten dann irgendwie so Verwalter von informationellen Geheimnissen. Und das wäre dann ja, wie so im Zuge dieser Traditionen, die schon bestehen, irgendwie anzudenken. Ne? Das ist halt Vertrauensinstitutionen, dass Vertrauensinstitutionen geschaffen werden, die dann die Unverletzlichkeit auch dieses Informations, dieses Rechtes auf Schutz von Informationen gewährleisten.
Und mit, also auch Apple hat ja so einen Cloud-Dienst, genauso wie Dropbox, also man kann über Apple genauso seine Daten online speichern. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, hier gibt es eine Passage in den Einverständniserklärungen, die ich Ihnen ganz kurz vorlesen will. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple, ohne Ihnen gegenüber zu haften, auf Ihre Kontoinformationen und Ihre Inhalte zugreifen, diese nutzen, aufbewahren und oder an Strafverfolgungsbehörden, an andere Behörden und oder sonstige Dritte weitergeben darf. Also, das unterschreibt man mit dem, ja, ich bin damit einverstanden. Also so viel zu den notwendig werdenden Diskursen über solche Sicherungsmaßnahmen. Hier steht auch, bei Apple gibt es einen Master Key, mit dem an ausgewählte Mitarbeiter vergeben wird und die dann auf jedes iCloud-Profil zugreifen können. Auf jedes. Apple entscheidet, wer diese Mitarbeiter sind. Bei Dropbox gibt es Probleme mit den Sicherheitsmechanismen. Teilweise kann man über Google oder andere Suchmaschinen auf die Daten bei Dropbox zugreifen von anderen Nutzern. Auch da ist keine Sicherheit gewährleistet. Also wenn Sie solche Cloud-Dienste nutzen, seien Sie vorsichtig, einfach mal nur so als Hinweis. Und wir sollten mal irgendwie überlegen, wie man solche Diskurse vielleicht mal anstoßen kann. Und auch da eine Awareness erzeugt, die Nutzer vor solchen Status oder Sicherheitsmechanismen oder vorgegebenen Sicherheitsmechanismen schützt.
Ja, wir sind dann also bei, wir hatten ja Open Software, Open Society und jetzt sind wir dann bei Open Personality und Open Laptop oder Open Hard Disk. Ja. Ja, also das ist dann ja eine fast grenzenlose Öffnung gegenüber allen anderen Informationsbegehrlichkeiten.
Das Stichwort vom gläsernen Menschen ist also eigentlich gar nicht so weit weg.
Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Menschmodelle, die dann konkurrieren. Weil man könnte sich das alles ja vorstellen in irgendeiner utopischen Gesellschaft, wo das keinem was ausmacht, wo wir alle gleich aussehen und, oder nee, muss ja vielleicht gar nicht sein, aber wo auf jeden Fall zum Beispiel alle zusammen in einem Saal schlafen und alle zusammen auf eine Toilette gehen und sowas, ja. Aber da wir auch das ja gar nicht haben, Also da wir ja trotzdem immer noch das Private haben in unserem normalen Umfeld, in unserem nicht digitalen, in unserem nicht virtuellen Leben, haben wir dann ja zwei konkurrierende Welt- oder Menschkonzepte oder sowas. Ne? Und deswegen ist das vielleicht, also deswegen ist das glaube ich auch so.
Ja, also wir können jetzt nicht über die Clouds jetzt unmittelbar in die Wohnungen von anderen Leuten gelangen, aber vielleicht sieht man über die Kameras, die in den Laptops oder so installiert sind. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, wenn das also entsprechend unvorsichtig konfiguriert ist, dass man die auch benutzen kann, um Wohnungen auszuspionieren oder sich die Leute, die gerade am Rechner sitzen, anzugucken. Also das will ich mal jetzt gar nicht als die zentrale Gefahr darstellen, aber das, was Sie angesprochen haben, ist in der Tat ein Problem, weil nämlich unsere Persönlichkeiten informationell immer weiter geöffnet werden. Und auch abgesehen von den Risiken, die darin liegen, dass jetzt so ein Unternehmen wie Google oder dass ein Unternehmen wie YouTube oder Facebook oder so, dass die halt das kommerziell ausschlachten können, was sie da an Material zur Verfügung kriegen. Und dass sie daran Rechte haben, die können das verkaufen. Die können die Texte, die sie da schreiben, die Kommentare und so, können verkauft werden im Prinzip. Daran kann die niemand hindern. Also das, was sie da sozusagen in privatester Absicht äußern, das kann Gegenstand irgendeines Deals werden. Auch das halte ich noch für ein vergleichsweise geringes Problem gegenüber dem Risiko, dass im Grunde das gesamte informationelle, die gesamte informationelle Identität von Personen und die gesamte informationelle Aktivität von Personen öffentlich wird. Also denken Sie nur daran, dass alles, was Sie auf Ihrer Festplatte, auf Ihrem Rechner haben, in welchem Programmformat immer abgelegt, dass alles das zugänglich wäre für jedermann. Das ist ungefähr die Vorstellung, die man sozusagen in dieser zugegebenermaßen etwas überspitzten Perspektive ansetzen kann. Also wir müssen über nicht nur die Kontrolle dieser öffentlichen informationellen Identitäten und Persönlichkeiten sprechen und den Schutz, sondern da steht wirklich dann auch das Menschenbild irgendwo zur Debatte. Bisher ist ja das, was wir im Kopf haben, sozusagen das Privateste, was wir uns vorstellen können. Und in dem Moment, wo wir unsere Gedanken, das, was wir schreiben, das, was wir fotografieren, das, was wir unseren Tagebüchern, die vielleicht online geführt oder im Rechner geführt werden, anvertrauen, das wird alles Gegenstand öffentlicher Betrachtung, dann ist im Grunde diese Innenwelt nach außen gestülpt, jedenfalls zu erheblichen Anteilen, zu all dem, was irgendwie kommunikabel ist, zu all dem, was irgendwie als medialisierbar ist, das wird alles nach außen gestülpt und dann haben wir im Grunde diese Innenwelt nicht mehr. Wir bestehen dann nur noch aus solchen öffentlich sichtbaren Oberflächen und wenn dann unsere Wohnung ist dann auch nur noch eine Oberfläche und wir sind dann nur noch irgendwie Körper, der sich in diese Höhlen zurückzieht und ansonsten halt irgendwelche Outputs, intellektuelle Outputs oder mehr oder weniger intellektuelle Outputs generiert, die zum Ergötzen aller anderen oder zum Nutzen auch anderer zur Verfügung stehen.
Diesen Appell möchte ich dann auch nutzen und das Seminar dann für heute beschließen. Schönen Dank an Gunnar Stevens für den Vortrag und für die Diskussion. Schönen Dank auch an Sie. Nächste Woche wird Inga Hase hier sein und uns einen Vortrag zu Open Innovation halten. Bis nächste Woche. Schönen Dank.
Ja. Das war kein Appell, das war eine Horrorvision.